ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir.
Es ist ein Vertrag für 4 Jahre für Entscheidungen, die es wirklich in sich haben. Vor fast genau einem Jahr besiegelt die schwarz-rote Regierung ihren Koalitionsvertrag und versprach damals, vom ersten Tag an planvoll und kraftvoll zu handeln. Knapp ein Jahr später wird an vielen wesentlichen Reformen aber immer noch getüftelt und auch darüber gestritten. Das bewegt die Menschen im Land, vor allem mit Blick auf die Frage der Gerechtigkeit. Die ARD-Aktion Deine Meinung zählt hat genau da nachgefragt. Wir wollten von Ihnen wissen, wo soll der Staat sparen, wo nicht, wer sollte stärker finanziell belastet werden. Wir haben 3 Menschen besucht, die erzählen, was sie gerecht und was sie ungerecht finden.
Ich heiße Melanie Otremba, bin 49 Jahre. Ich bin selbstständig als Hundesitterin und ich bin angestellt als Zeitungsbotin.
Mein Name ist Heinz Rösner. Ich bin Schulleiter an einer privaten Wirtschaftsschule in München. Ich bin 65 Jahre alt.
Mein Name ist Stefanie Staude-Kaiwan. Ich bin Physiotherapeutin vom Beruf, 38 Jahre alt und lebe im schönen Thüringen.
3 Menschen, 3 verschiedene Leben, 3 verschiedene Perspektiven. Aber sie alle finden, in Deutschland geht es nicht gerecht zu. Die Tour mit Hündin Rosa ist heute schon der 2. Job für Melanie Otremba in Krefeld. Als Zeitungsbotin beginnt ihr Arbeitstag morgens 4:30. Als Hundesitterin ist sie manchmal bis abends 6:30 unterwegs. Oft ein 15-Stunden-Tag für sehr wenig Lohn. Weil sie eine kleine Eigentumswohnung und ein bisschen Geld geerbt hat, bekommt sie keinerlei Unterstützung.
Das Geld, was ich von Zeitungen austragen bekomme, das nehme ich dann für meine Krankenversicherung. Und das Geld, was ich vom Hundesitting bekomme, das nehme ich dann, um meine Lebensmittel zu bezahlen, um mir mal eine Handykarte zu holen, um zum Friseur zu gehen.
Heinz Rösner dagegen ist abgesichert. Als angestellter Schulleiter in München verdient er gut. Die Rente ist nicht mehr weit und vergleichsweise sicher. Und trotzdem, dass seine verbeamteten Kollegen im Ruhestand viel mehr Pension bekommen, als er irgendwann Rente, stößt ihm auf. Die Pension richtet sich nach dem letzten Gehalt, die Rente nicht.
Aus den Steuern, die wir bezahlen, bezahlen wir die Beamtenpensionen und die kriegen 70-75%. Und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Warum werden Beamte hier eigentlich bei den Bezügen bevorzugt?
Physiotherapeutin Stefanie Staude liebt ihren Beruf und sie liebt ihre Heimat Thüringen. Aber wenn sie diesen Beruf woanders im Land ausüben würde, könnte sie mehr verdienen. Nicht fair, findet sie.
Was unterscheidet mich denn als Physiotherapeut zum Beispiel von einem Therapeuten, der in Westdeutschland, zum Beispiel Düsseldorf oder irgendwo arbeitet oder auch auf dem Dorf arbeiten würde? Wir sind beide Physiotherapeuten.
3 Menschen, 3 Leben, 3 Botschaften an die Politik.
Ich fühle mich da wahnsinnig, wahnsinnig auch angegriffen, wenn ich sowas höre, dass ich hier noch mehr arbeiten soll.
Ich finde, die Politiker achten immer nur auf bestimmte Menschengruppen und andere Menschengruppen werden einfach außen vor gelassen.
Und diese Chancengleichheit, die ja im Grundgesetz irgendwie so drinsteht, die ist dann so nicht da.
Der gemeinsame Wunsch, dass es in Deutschland irgendwann gerechter zugeht.
Die ARD-Aktion Deine Meinung zählt zum Thema, wie gerecht geht es in Deutschland zu. Dazu hat Infratest DIMAP für die ARD eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Und auf die Ergebnisse schauen wir jetzt mit Ellen Inni. Ellen, was sagen die Menschen zum Thema Gerechtigkeit?
Also erstmal insgesamt sagen 81% der Menschen, dass der Wohlstand in Deutschland nicht gerecht verteilt ist. Das ist eine sehr deutliche Mehrheit. Die zieht sich über alle Einkommens- und Altersgruppen und vor allem auch geografisch von Nord nach Süd und Ost nach West. Wir gucken einmal auf eine Deutschlandkarte. Wir sehen im Südwesten 75% sagen, der Wohlstand ist ungerecht verteilt, im Osten 90%. Das liegt natürlich auch daran, dass Einkommen und Vermögen in West und Ost nicht gleichmäßig gleichmäßig verteilt sind und das korreliert ungefähr mit diesen Werten. Im Südwesten ist es durchschnittlich, gibt es einfach mehr Vermögen. Aber wichtig ist ja auch einmal zu klären, was verbirgt sich denn für jeden Einzelnen hinter der Frage Gerechtigkeit? Da sagt eine relative Mehrheit von 42% der Befragten, es geht mir um Leistungsgerechtigkeit. Also wer mehr leistet, der soll auch mehr verdienen. Wiederum 32% der Menschen in Deutschland sagen, es geht mir um Vermögensgerechtigkeit. Also die Unterschiede bei Einkommen und Vermögen sollten nicht zu groß sein, die Schere nicht zu weit auseinandergehen. Und dann gibt es noch die Bedarfsgerechtigkeit. 23% sagen, man soll sich besonders um die Schwachen in der Gesellschaft kümmern. Also das sind verschiedene Dimensionen. Jeder hat da so sein bevorzugtes Prinzip, aber sie überlagern sich natürlich und insgesamt führen sie einfach dazu, dass eine deutliche Mehrheit in Deutschland aktuell sagt, bei uns geht es nicht gerecht zu im Land.
Wenn wir jetzt den Blick nach vorn richten, was könnte denn nach Meinung der Deutschen für mehr Gerechtigkeit sorgen?
Also es gibt ja durchaus Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang aktuell in der politischen Situation diskutiert werden. Wir haben uns einmal die Vermögenssteuer herausgegriffen. Die Einführung einer solchen Steuer auf Geld und Vermögen, Immobilienwerte, finden 64% richtig, also fast 2/3. Eine Minderheit von 29% lehnt das ab. Ein weiterer Vorschlag ist die Erhöhung der Erbschaftssteuer für hohe Erbschaften. 61% finden das richtig. Auch hier eine Minderheit von 32% lehnt das ab. Also da gibt es durchaus Rückenwind für diese zwei diskutierten Steuern. Die SPD hat im Januar bereits ein Erbschaftssteuerkonzept vorgelegt. Vielleicht ist das die nächste Maßnahme, an der die Bundesregierung arbeiten wird.
Ja, in der politischen Diskussion geht es auch viel um mögliche Kürzungen bei Sozialleistungen. Wie schauen die Deutschen darauf?
Ja, wir wollten wissen, ob jeder Einzelne es nachvollziehen kann, wenn er auch persönlich Einschnitte hinnehmen muss, um die Zukunft unserer Sozialsysteme zu sichern. Und da sagen 47%, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber genauso viele, 47%, sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Diese Frage, die spaltet also Deutschland. Und auch da möchte ich gerne noch mal eine Karte aufrufen, falls Ihnen das bekannt vorkommt. Im Südwesten sagen 54%, ja, ich könnte persönliche Einschnitte hinnehmen, wenn das denn nötig ist. Im Osten sagen das 31%. Also auch hier die Verschiebung, die wir eben schon gesehen haben. Da, wo das Ungerechtigkeitsgefühl besonders groß ist und wo eben einfach durchschnittlich weniger Vermögen und Einkommen vorhanden ist, da ist man halt auch eher nicht bereit, noch was abzugeben. Wenn wir ganz grundsätzlich fragen, wo sollte denn in die soziale Systeme eingeschnitten werden? Wir haben die einzelnen Versicherungen abgefragt. Dann ergibt sich folgendes Bild. Bei der Arbeitslosenversicherung sagen 33%, ja, da sollte es Einschnitte geben, also 1/3 der Befragten. Bei der Krankenversicherung 18%, bei der Rentenversicherung 16% und bei der Pflegeversicherung 13%. Das sind immer Minderheiten. Die Mehrheit ist dagegen, dass es Einschnitte in diesen Sozialsystemen gibt. Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch wichtig, auf dieses Ungerechtigkeitsgefühl hinzuweisen. Oder danach haben wir zumindest gefragt, wie sieht es denn mit Sozialleistungen für Migranten aus? Wir haben diese Frage hier gestellt. Migranten sollten nur noch dann Sozialleistungen in Deutschland bekommen, wenn sie hier längere Zeit gearbeitet haben. 66%, 2/3 bejahen diese Aussage, 26%, ein gutes Viertel, verneinen sie. Nun muss man natürlich wissen, die Migranten, die zu uns kommen, die haben alle sehr unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu Sozialleistungen. Aber mit Blick auf die EU-Bürger hat die Sozialstaatskommission im Januar genau diesen Vorschlag gemacht, dass das geprüft werden sollte von der Politik. Alle Zahlen und Einordnungen zu dieser Sonderbefragung Deine Meinung zählt, gibt es wie immer im Netz bei tagesschau.de nachzulesen.
Wunderbar, danke Ellen Inni nach Köln. Ja, wir haben es gehört, fast jeder Zweite hat Verständnis, wenn Reformen finanziell spürbar sind, aber die andere Hälfte ist eben dagegen. Das dürfte auch die Bundesregierung interessieren. Sie muss nun ran an die versprochenen Reformen. Die Woche der Entscheidungen habe begonnen, heißt es in Berlin. Und das in Zeiten, in denen es zwischen den Koalitionspartnern mehr als knirscht. Krankenkassen, Rente, Steuern, dann noch der Haushalt fürs kommende Jahr und eine schwächelnde Wirtschaft. Wie viel Stoff für weiteren Zoff? Kerstin Palzer.
Der Ort ist wohl kein Zufall. Der Gasometer in Berlin-Schöneberg. Genau hier haben Union und SPD vor fast einem Jahr den Koalitionsvertrag unterschrieben. Heute tagt hier die Union allein. Deutschland wartet seit zwei Jahreszeiten auf den Herbst der Reformen. Klar ist in der Union aber, mehr Schulden soll es dafür nicht geben.
Wir wollen versuchen, die Reformen, die wir uns vorgenommen haben, jetzt gemeinsam zu verabschieden. Den ersten Schritt haben wir gemacht. Wir haben ja auch im letzten Jahr schon einiges gemacht. Und die Frage, ob wir dazu noch zusätzliche weitere Schulden brauchen, die stellt sich mir offen gestanden nicht.
Das sieht die SPD anders. Die wichtigen Landesverbände von NRW, Niedersachsen und Bremen tagen in Bielefeld. Aus SPD-Sicht könnte es nötig werden, eine Haushaltsnotlage auszurufen und dann neue Kredite aufzunehmen, um Bürger und Unternehmer zu entlasten. Nach einer Einigung mit CDU/CSU hört sich das noch nicht an. Und aus der Union hört man immer wieder den Vorwurf, die SPD blockiere bei den geplanten Reformen.
Ich lasse ehrlicherweise nicht zu, dass permanent behauptet wird, die SPD würde jegliche Reform in diesem Lande blockieren. Reform um der Reform willen ist für mich keine Reform, sondern sie muss am Ende auch was bringen.
Fraktionschef Spahn will jedenfalls eine Einkommenssteuerreform bis Anfang nächsten Jahres umsetzen. Außerdem will man sich in der Koalition noch vor der Sommerpause zu den Maßnahmen bei der Rentenreform einigen.
Das sind die Schritte, die wir vereinbart haben. Und das sind auch die Schritte, die es braucht, um für Deutschland einen Unterschied in der Sache zu machen, aber vor allem auch um Vertrauen wieder zu gewinnen.
Optimistisch ist die Union bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Die soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Bis dahin sind aber offenbar noch einige Fragen zu klären, zum Beispiel die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Die SPD will diese erhalten. Auch die CSU war zuletzt noch dafür. Doch zumindest innerhalb der Union gibt es jetzt aber einen Kompromiss.
Pflegende Angehörige, diejenigen, die sich um kleine Kinder kümmern, sind außen vor. Aber dass wir diejenigen, die arbeitsfähig sind, auch die Möglichkeit geben zu arbeiten und nicht weiter beitragsfrei mitversichert zu sein, das gibt noch mal einen Impuls im Arbeitsmarkt, den wir dringend nötig haben.
Einfach wird es nicht. Die nächsten beiden Tage werden für die Koalition entscheidend sein.
Wie soll das klappen mit den Reformen? Darüber habe ich am Abend mit Matthias Mirsch, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Mirsch.
Guten Abend, Frau Stichler.
Um das noch mal zu verstehen, es ist die Woche von wirklich wichtigen Entscheidungen und Sie bringen weitere Schulden ins Spiel, was ja für die Union wirklich ein rotes Tuch ist. Warum diese Provokation?
Nein, ich habe keine weiteren Schulden ins Spiel gebracht, sondern ich habe davon gesprochen, dass wir eine Situation augenblicklich weltweit haben, wo wir überhaupt nicht wissen, wie sie die nächsten Wochen, Monate sich weiterentwickeln. Und es kann sein, wir haben das bei Corona erlebt, wir haben das beim russischen Angriffskrieg erlebt, dass wir die Wirtschaft massiv unterstützen müssen, dass wir die Bevölkerung weiter ihnen helfen müssen. Und insofern gibt es eine Möglichkeit in der deutschen Verfassung, einen sogenannten Notlagebeschluss. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen das nicht. Aber wer jetzt nicht alle Szenarien durchdenkt, der wird seiner Verantwortung, finde ich, auch nicht gerecht.
Aber Carsten Linnemann meint zum Thema neue Schulden, das sei Ausdruck politischer Faulheit. Und Kanzler Merz sagte heute, er verstehe die Debatte gar nicht. Deutschland hätte genug Schulden. Was sagen Sie denen?
Also erstmal, ich glaube, wir arbeiten alle sehr intensiv in dieser Koalition und sowas sollte man uns oder sollten wir uns nicht gegenseitig unterstellen. Aber ein Generalsekretär hat ja auch bestimmte Aufgaben. Insofern kann ich das alles auch ja akzeptieren. Aber nochmal, für mich ist ganz, ganz entscheidend, dass wir wirklich alle Szenarien augenblicklich durchdenken. Wir sehen, es geht überhaupt nicht mehr nur um Öl, sondern es geht um zum Beispiel Helium, einem Stoff, den wir für viele, viele Dinge brauchen. Es geht um Aluminium. All diese Dinge können massive Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft haben. Und dann geht es am Ende immer um eine Güterabwägung. Und nochmal, ja, niemand will Schulden um Schulden willen, sondern es geht dann darum, wie können wir gut durch diese Krise kommen. Und das ist eine Option. Es gibt auch weitere Optionen. Wir können auch darüber reden, generell, und das zeigt ja auch diese Woche, die Sie eingeleitet haben, wie Gerechtigkeit insgesamt in Deutschland hergestellt werden kann, wer sich wie beteiligt. Aber nochmal, das ist ein Krisenszenario, was ich durchaus aufgezeigt habe, was möglich ist. Aber wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt.
Ja, aber eben öffentlich ausgetragen. Schauen wir jetzt aber mal auf diese Woche. Am Mittwoch ist die Gesundheitsreform im Kabinett. Es geht dann auch um den Haushalt 2027. Und bei all dem öffentlich ausgetragenen Streit, wie wollen Sie sich denn da einigen?
Also einmal muss man immer wieder sagen, der Streit, die Diskussion, das gehört zur Politik. Wir haben mit der CDU/CSU einen Partner, einen Koalitionspartner, der viele Dinge völlig anders sieht als wir. Und insofern ist es auch nur legitim und richtig, finde ich, dass man diskutiert. Die Frage ist, wie man diskutiert. Die Frage ist, wie öffentlich man diskutiert. Aber dass man beispielsweise jetzt darum ringt, wie kriegen wir es hin, die Versicherten so gut wie möglich zu entlasten, weil wir gesagt haben, genau die, gerade die mittleren und unteren Einkommen sind die Schichten, die seit Corona am meisten mitbezahlen mussten. Und insofern geht es darum, dieses ganze Paket gerecht auszustalten. Und wir haben im Moment gesagt, das augenblicklich, was Frau Wagen vorgelegt hat, ist eine Unwucht noch zu Lasten der Versicherten. Insofern wird da jetzt diskutiert, aber wie ich höre, jedenfalls sehr konstruktiv in der Sache. Und so muss Politik dann auch funktionieren.
Sie sprechen jetzt von Unwucht und da muss noch diskutiert werden. Bundeskanzler Merz hat heute gesagt, man sei praktisch fertig mit der Reform der gesetzlichen Krankenkassen. Also konkret gefragt, geht die SPD dann doch mit bei der Einschränkung der Familienversicherung? Was heißt das konkret?
Also darüber wird ja jetzt geredet. Und natürlich sieht der Bundeskanzler erstmal den Kabinettsbeschluss. Das heißt, dass eine Regierung etwas beschließt. Damit ist aber die Gesundheitsreform ja noch nicht beschlossen, sondern ich darf immer wieder als selbstbewusster Parlamentarier darauf hinweisen, dass wir auch ein Parlament haben. Und da sind wir nicht nur Abnicker, sondern wir diskutieren natürlich. Und viele dieser Fragen, die werden auch im parlamentarischen Verfahren gegebenenfalls gestellt beziehungsweise dann gelöst. Da bin ich guten Mutes, dass CDU, CSU und SPD dieses Verantwortungsbewusstsein haben, dass wir hier vor allen Dingen in diesem Bereich auch Planungssicherheit schaffen und auch Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger.
Aber Sie machen da wieder ein Tor auf. Wo sind denn dann Ihre Schmerzgrenzen?
Also haben Sie völliges Verständnis bitte, dass ich jetzt die Verhandlungsfragen und Taktiken und auch die Fragen, wo wir uns bewegen, wo es schwer ist, dass ich das jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit ausbreite. Aber Sie haben eine Messlatte von mir gehört. Am Ende muss man drauf gucken können und es muss gerecht sein. Und wir haben zum Beispiel dieses Thema Herstellerrabatt, also Pharmaindustrie genannt. Ich habe auch mehrfach betont, dass uns die Familienversicherung durchaus sehr, sehr wichtig ist. Da sind wir im Übrigen nicht alleine, sondern das hat die CSU ja auch betont. Insofern gibt es eine Menge noch zu diskutieren.
Sie sind uns heute Abend aus Bielefeld zugeschaltet. Mit wichtigen Landesgruppen der SPD verhandeln Sie dort heute, sprechen mit denen. Was haben die Ihnen denn ins Logbuch geschrieben, eben für die weiteren Verhandlungen mit der Union?
Ja, es geht natürlich genau darum, die Sozialdemokratie ist jetzt über 160 Jahre alt und wir haben mit Gewerkschaften immer wieder dafür gekämpft, dass die breite Gruppe derjenigen, die gerade auch jeden Tag hier dieses Land am Laufen halten, dass die eben auch weiter geschützt sind, dass sie Sicherheit bekommen in diesen unsicheren Zeiten. Und das zieht sich durch die Klausurtagung genauso. Wir haben die Frage Arbeit der Zukunft angesprochen, wie wir den Wirtschaftsstandort beispielsweise unterstützen können in diesen wirklich unsicheren Zeiten. Und über all diese Fragen, einschließlich der großen Frage, wie die Demokratie weiter bewahrt werden kann, über diese Fragen reden wir hier zwei Tage lang.
Das sind große Fragen. Gucken wir noch einmal ganz kurz auf Mittwoch. Bundeskanzler Merz sagt, Sie kriegen am Mittwoch bei der Gesundheit eine Einigung im Kabinett hin. Was sagen Sie?
Das hoffe ich sehr. Aber ich sage es noch mal, es wird augenblicklich verhandelt. Und insofern gucken wir. Aber ich glaube, alle wollen, dass am Mittwoch ein Kabinettsbeschluss ist. Aber ich weise noch mal darauf hin, das parlamentarische Verfahren wird durch diesen Kabinettsbeschluss nicht ersetzt. Und insofern wird es dann auch noch mal Diskussionen im Bundestag geben. Das gehört einfach bei einem solchen wichtigen Thema auch dazu.
Danke, Herr Mirsch, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ins Ausland. US-Präsident Trump hat nicht viel übrig für Hilfe ohne Gegenleistung. Deshalb ließ er im letzten Jahr das Ende der Auslandshilfen durch die Entwicklungsbehörde USAID verkünden. Außenminister Rubio erklärte dann kurz darauf, er werde unter seiner Aufsicht ein Fünftel der Projekte weiterführen. Mittlerweile bieten die USA wieder vermehrt Hilfe an. Trotzdem bleibt die Versorgung schwierig. Das wird seit heute auch auf einem regionalen Weltgesundheitsgipfel in Nairobi in Kenia diskutiert. Die US-Hilfen erfolgen nämlich nun nach dem üblichen Trump-Muster. Wir machen einen Deal. Was in diesem Fall heißt, Hilfsgelder gibt es nur, wenn die Amerikaner dafür begehrte Rohstoffe oder sensible Gesundheitsdaten bekommen. Uli Neuhoff berichtet aus dem Süden von Afrika.
Hier ist alles weit weg. Mehrere Stunden ist der Patient auf dem Wagen unterwegs gewesen, bis er die Klinik erreicht. Mitten in den unzugänglichen Bergen von Lesotho versorgt diese einfache Krankenstation rund 10.000 Menschen. Inzwischen nur noch mit der Hälfte der Mitarbeiter, weil kein Geld mehr da ist. Das Gebäude wurde ausschließlich mit US-Geldern gebaut. Große Teile des Gesundheitssystems hängen am Tropf der USA. Das erklärt auch, warum das arme Lesotho eines der ersten Länder war, das sich auf einen Handel mit den USA einließ. Geld gegen Daten. Die USA haben uns mit dem Stopp ihrer Hilfen auflaufen lassen. Und was machst du in einer solchen Situation, wenn sie dir eine Karotte hinhalten? Egal, ob sie bitter, süß oder sauer ist, du nimmst sie, sagt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses von Lesotho. Dafür muss das Land sensible Gesundheitsdaten seiner Bewohner den USA für Forschungszwecke zur Verfügung stellen, 25 Jahre lang. Bei neu auftretenden Krankheiten muss Lesotho Blutproben liefern. Das ist der Trump-Administration 50 Millionen Dollar pro Jahr wert, 5 Jahre lang. Sie versuchen, wie ich es nennen würde, das System der Partnerschaften und Bündnisse aus einer privilegierten Position heraus zu verändern, dass sie Zugeständnisse herausholen, die sie mit der Kraft des Schulhofschlägers oder mit Erpressung durchsetzen. Sie nutzen dieses Druckmittel, um ihre Vorteile vertraglich zu sichern. Auch im rohstoffreichen Sambia wollte die Trump-Regierung einen Deal. Als Gegenleistung für Hilfsgüter forderten sie Schürfrechte in den Kupferminen. Die sambische Regierung lehnte ab. Darauf meldete sich ausdrücklich das US-Wirtschaftsministerium, berichten Journalisten in Amerika, und habe die sambische Regierung unter Druck gesetzt. Bei dieser Nichtregierungsorganisation ist das Urteil deshalb klar, das sei Neokolonialismus, sagen sie hier. Sambia kann sich doch nicht rumschubsen lassen, kann sich nicht zwingen lassen. Jetzt reden alle von Kupfer, Gold und Diamanten. Das geht doch nicht. Die Gesundheit der Menschen ist doch nicht gegen so etwas einzutauschen. So wie Sambia verweigern sich auch Simbabwe und Tansania einem Deal. Doch mehr als 20 andere afrikanische Staaten stimmten individuellen Deals zu. Zu sehr stehen ihre Gesundheitssysteme ohne Hilfe aus den USA unter Druck.
Und damit zu weiteren Nachrichten mit dir, Julia.
In den USA gibt es nach dem Angriff auf ein Gala-Dinner mit Präsident Trump eine Diskussion über das Sicherheitskonzept. Eine Sprecherin kündigte die Überprüfung der Maßnahmen rund um den Präsidenten an. Trump habe aber weiter Vertrauen in die Arbeit des Secret Service. Es habe alles funktioniert. Der mutmaßliche Angreifer wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dem 31-Jährigen wird ein Mordversuch am Präsidenten zur Last gelegt. In einem inzwischen aufgetauchten Manifest hatte er gegen Maßnahmen der Trump-Regierung gewettert. Die Debatte über Sicherheitsmaßnahmen und den Secret Service wird auch geführt vor dem Hintergrund, dass heute der britische König Charles III. Zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen ist. Er landete am Abend mit seiner Frau Camilla auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington. Morgen hält der König eine Rede vor dem Kongress. Er wird zudem Präsident Trump zu einem Gespräch unter vier Augen treffen. Wegen der Ereignisse in Washington ist der Iran-Krieg kurzfristig in den Hintergrund gerückt. Die Verhandlungen stocken. Irans Außenminister Araghchi traf sich heute in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten Putin. Der Kreml-Chef sicherte dem Mullah-Regime Unterstützung zu. Die US-Regierung bestätigte ein neues iranisches Angebot. Darin werde vorgeschlagen, die gegenseitige Blockade in der Straße von Hormuz aufzuheben. Außenminister Rubio nannte es inakzeptabel, dass Teheran künftig entscheiden wolle, wer in den internationalen Gewässern der Meerenge verkehren könne. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland ist zuletzt deutlich gestiegen. Allein im ersten Quartal stellten rund 2650 Männer einen entsprechenden Antrag. Das entspricht etwa 70% aller Anträge des gesamten vergangenen Jahres, so die Neue Osnabrücker Zeitung. Ein Grund dürfte die wieder eingeführte Musterung für junge Männer sein. Immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer kommen in Deutschland bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es 462, das sind 20,6% mehr als noch vor 10 Jahren. Dabei zeigt sich die Verbreitung von E-Bikes. Fast die Hälfte der tödlich Verunglückten fuhren mit elektrischer Unterstützung. Und davon wiederum waren 2/3 65 Jahre und älter.
Ein Maikäfer allein würde es eigentlich nicht zu uns in die Sendung schaffen. Aber wenn es dunkel wird in Südhessen, dann beginnt wirklich das Brummen. Millionen Maikäfer fliegen im hessischen Ried durch die Gegend, um zu fressen. Alle 4 Jahre findet dieses Schwirrspektakel statt. Aber warum eigentlich genau alle 4 Jahre? Heiko Neumann und Anna Vogel über einen Massenflug, der tatsächlich vorhersehbar ist.
Er ist wieder da. 2 bis 3 Zentimeter lang und bis zu knapp 1 Gramm schwer. Der Maikäfer. In der Abenddämmerung sorgt er für ein echtes Spektakel. Ein Maikäfer kommt nicht allein.
Wir schätzen ganz grob, dass hier so knapp 500 Millionen Maikäfer im Rhein-Main-Gebiet aus dem Boden kommen momentan.
Aus solchen Löchern graben sich aktuell die ausgewachsenen Maikäfer heraus. Ausgetrocknete Feuchtgebiete mit sandigen Böden bieten den Maikäfern in Südhessen perfekte Bedingungen. Hier fühlen sie sich am wohlsten. Die Engerlinge verbringen im Schnitt 4 Jahre im Waldboden als Larven und können unterirdisch enorme Schäden anrichten.
Bei den Dichten, die wir hier haben an Engerlingen, da sind selbst Altbäume, 150-jährige Eichen, Kiefern, die 100 Jahre alt sind, nicht mehr verschont. Und die werden sogar so stark befressen im Wurzelbereich, bis sie absterben können.
Der Massenflug der Maikäfer ist ein Phänomen, das alle 4 Jahre auftritt. Das Gewusel am Himmel bringt aber auch Positives für das Ökosystem.
In Zeiten von Insektensterben bieten ein Massenvorkommen an Maikäfern auch eine wichtige Nahrungsgrundlage. Zu den Prädatoren gehören ja unter anderem die Vögel. Und ich kann hier berichten über den Wiedehopf, der die meisten Jungvögel ausgebrütet hat in den Zeiten der Maikäferjahre.
Das Maikäferflugspektakel dauert noch circa 4 bis 6 Wochen, bis die Käfer sterben. Vorher legen die Weibchen ihre Eier ab und sorgen dafür, dass das nächste Massenvorkommen südlich des Rhein-Main-Gebiets dann wahrscheinlich in 4 Jahren in die Luft abhebt.
Ob Kindergeburtstag oder Sonntagsausflug, Golf im Mini-Format war in den 70er, 80er Jahren so richtig populär. Wir haben hier mal eine Mini-Golfbahn fürs Wohnzimmer aufgebaut. Mit ein bisschen Glück, ja, mit ein bisschen Glück klappt's auch oder ja, klappt ganz gut. Einige Jahre ist dieses Spiel etwas in Vergessenheit geraten, aber nun scheint die Passion fürs Einlochen wieder zu steigen. So auch im Kurort in Bad Zwischenahn im Ammerland. Wieso sie dort zum Schläger greifen? Pascal Klug war für uns mittendrin.
Das richtige Werkzeug, Präzision.
Oh, das gibt's doch nicht, Leute.
Und viel Ehrgeiz.
Ja. So, da ist schon wieder eine 5. Das ist doch scheiße.
Minigolf ist ein ernstzunehmender Sport.
Ich würde halt gerne in einem Verein mitspielen, aber in der Nähe ist nichts.
Und für die Betreiber der Bahn geht es um Existenz und um Leidenschaft.
Da ist mein Herzblut. Also von klein auf an habe ich immer davon geträumt, diesen Minigolfplatz zu führen.
Kurz nach 9 in Bad Zwischenahn. Jörg Zurbrügge muss sich beeilen, um den Platz direkt am See etwas aufzuhübschen. Gleich schon sollen die ersten Stammspieler auf das Gelände kommen.
Wenn man im Frühjahr hier aufmacht und man sieht, wie in einigen Wochen dann die Bäume grün werden, die Gänse über einen hinwegfliegen, die Enten hier über den Platz laufen und das ist herrlich. Also ich genieße jeden Tag, den ich hier sein darf.
Auch täglich rund um die Betonbahn im Einsatz seine Frau Susanne. Seit 2009 betreiben sie zusammen den Platz in dem Touristenort in mittlerweile 3. Generation.
Ich arbeite morgens immer noch beim Rechtsanwalt. Genau, und bin da in der Buchhaltung und deswegen bin ich vormittags nicht hier. Man hat zusätzlich noch eine Einkommensquelle und es ist eine Sicherheit, die man jeden Monat hat. Und wenn es denn, sag mal, der Sommer schlecht ist, dass man dann auch über den Winter kommt.
Verschnaufen ist heute nicht. Schon vor der eigentlichen Eröffnung stehen die ersten Stammspieler parat. Im Gepäck ein ehrgeiziges Ziel, denn der Bahnrekord liegt bei 30 Schlägen auf 18 Bahnen.
Wenn wir da schon mal die 30er, 39er da erreichen, dann sind wir schon gut drauf. Ne?
Wenn wir eine 1 haben, schreien wir hier voll laut rum, wenn wir beim ersten Mal eingeloggt haben.
So langsam füllt sich die Anlage. Auch eine Kindergartengruppe ist heute da.
Wer ist bei euch in der Familie, wenn ihr mit euren Eltern spielt, der Beste immer?
Mama.
Mama? Trainiert die heimlich?
Und trainieren tun auch diese beiden. Regelmäßig. Ausgerüstet mit Profischlägern und unterschiedlich beschichteten Bällen sind auch Daniel Werner und Wilfried Lampert auf Bahnrekordjagd.
Da muss man halt so ein bisschen ausprobieren, ne? Da muss man halt so ein bisschen gucken, welcher Ball verhält sich wie irgendwie. Also das ist eine Wissenschaft für sich, da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben, ohne Scheiß. Und man könnte den jetzt natürlich auch gerade dahin spielen, der wird schon mal nix, das sehe ich so. Das haben wir halt auch rausgefunden, wenn du den an einem bestimmten Punkt an der Bande anspielst, dann Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, springt er ab und kommt da hinten in einem Winkel an, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Loch rollt, viel größer ist, als wenn du den gerade spielen würdest. Da muss man erst mal drauf kommen.
Laut dem Deutschen Minigolfsportverband gibt es bundesweit etwa 2000 Minigolfanlagen. Tendenz immer weniger klassische Plätze. Dafür seien besonders Adventure-Golf und Schwarzlicht-Minigolf echte Konkurrenz geworden.
Ha.
Für die beiden Profis zählt nur die genormte Turnierbetonbahn. Doch auf Turniere fahren sie erst gar nicht. Der Grund, fast im gesamten Nordwesten gibt es keine Minigolfsportvereine.
Ah, zu spät.
Wir haben schon Spaß daran, hier besser zu sein als der andere. Aber wäre auch schön, wenn man sich mal mit anderen messen könnte.
Am Ende des Tages fallen zwar hier und da ein paar Einsen bei den Profis, den Bahnrekord knacken sie aber auch heute wieder nicht. Und für Betreiber Jörg Zurbrügge zählt sowieso nur eins.
Zufriedene Gäste. Das reicht. Mehr braucht man nicht.
In Jahren, in denen das Wetter mitspielt, können Jörg und Susanne Zurbrügge ganz gut von ihrer Anlage leben, sagen sie. Für sie ist Minigolf offenbar nicht nur ein Zeitvertreib, sondern ein wichtiger Teil ihres Lebens.
Ja, und damit jetzt zu Claudia Kleinert und der Frage, gibt es morgen denn passendes Minigolfwetter?
Ja, Susanne, nicht nur morgen, eigentlich bis zum Wochenende perfektes Minigolfwetter. Und auch toll für alles, was man sonst draußen unternehmen möchte. Wir bräuchten zwar dringend Wasser, gerade jetzt so im Frühling braucht die Natur viel Wasser. Da kommt aber nichts. Wir haben schon wieder ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. Wenn überhaupt, regnet es rund um uns herum. Spanien beispielsweise über Frankreich, dann auch Richtung Schweiz und Österreich bei uns. Und das ist die Animation und vor allen Dingen die aufsummierten Regenmengen sind das bis Samstag. Es wird komplett trocken bleiben, denn wir sind unter Hochdruckeinfluss wieder einmal. Und dieses Hoch, das bringt halt dann aus südwestlichen Richtungen auch ziemlich warme Luft zu uns Richtung Wochenende. Am Donnerstag, so zum Start in das lange Wochenende, 14 Stunden Sonne. Der Feiertag ebenfalls 14 Stunden. Dann kommt möglicherweise so ein kleines Tief, das zumindest am Samstag oder Sonnabend 11 Stunden Sonne bringt, also ein paar dichtere Wolken. Und der Sonntag, hier am Beispiel Offenbach am Main, wird eher etwas trüber sein. Das heißt, die nächsten Tage kann man wirklich draußen genießen und nutzen. Jetzt in der Nacht gibt es noch so ein paar Schleierwolken, ein paar sehr hohe Wolken, die sich dann aber mehr und mehr nach Süden zurückziehen. Von Norden her wird es zunehmend locker bewölkt. Morgen dann verbreitet sonnig, oft sogar wolkenlos. Am Vormittag eben noch so ein paar tiefhängende Wolken. Am Nachmittag aber werden die meist weg sein. So Richtung Alpenrand, Allgäu, Schwarzwald ist ein einzelner Schauer möglich. Das wird aber auch nicht jeden treffen und betreffen dort. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 10 bis 3 Grad, minus 2 Grad über der Mecklenburger Seenplatte. Und morgen Nachmittag dann im äußersten Norden Höchsttemperaturen von meist 12 bis 16 Grad, 17 bis 24 Grad Richtung Kraichgau sind es im übrigen Land. Die nächsten Tage bringen verbreitet sehr viel Sonnenschein und recht einheitliche Temperaturen. 16 bis 23 Grad am Mittwoch, am Donnerstag ebenfalls bis zu 23 Grad. Und in Sachen Wolken, erst Regen erst recht nicht, aber auch in Sachen Wolken passiert so gut wie gar nichts.
Das ist doch, sind doch gute Aussichten. Danke, Claudia, fürs Wetter. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit der Reihe ARD Wissen.
Ja, und die Reportage geht der Frage nach, ob wir unser biologisches Alter beeinflussen können.
Spannend. Morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle Jessi Wellmer. Und wir sagen für heute
Tschüss.